Hey Matze,
Ja.
du bist voll das Feuerwerk. Das war schon der Cold Opener und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei den Rittern des Filmgenuss, eurem Filmpodcast von und mit den Flampen-Nerds. An den Mikros, heute fange ich mal an, der Arthouse Otto und mir gegenüber sitzt der Matze, der Blockbuster Bobbo.
Ist ja auch eine richtige Arthouse-Otto-Folge und auch herzlich willkommen von meiner
Ich
Seite. Halli, hallo, hallöle.
hoffe, du bist gut wieder in Hessen angekommen.
Yes, Sir. Nach einem kurzen Gastspiel in deiner Gegend, ja.
Yes, der Matthias war im Ruhrpott und wir haben endlich mal zusammen Videos im Set aufgenommen und die Call kommen auch bald raus. Mal schauen, wann
Yes.
genau.
Yes, Sir. Ja, hat Spaß
Ja,
gemacht auf
geil.
jeden Fall, ne? Hat Spaß gemacht, mal den Pott kennenzulernen. Land und Leute, sage ich mal. Also ich war zum
Ja.
ersten Mal so im Ruhrpott, ne? Also so direkt drin. In Dortmund war ich schon ab und zu mal, aber da hatte ich nicht so viel tatsächlich mit den Leuten da zu tun. Ich war da auf der Messe oder so, ne? Aber es ist
Ah,
auch nicht
ja.
so richtig Pott, ne?
Ja.
Bei dir ist auf jeden Fall Pott.
Pot.
Ja. Baby, you're a firework. Ist es Katy Perry Anspielung?
Yes.
Ach, wirklich? Okay.
Ja.
Geil.
Aber du weißt warum, oder?
Warte mal, war es im Film drin? War das im Film?
Ja.
Ja, war es im Film? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist schon ein bisschen her, muss ich sagen. Habe ich dir auch eben schon gesagt, ne? Ein paar Details sind ein bisschen verloren gegangen. Um mal die Leute abzuholen, wir sprechen über Addington.
Yes. Der neue
Addington.
Film von Ari Aster.
Ari Aster.
Aster.
Ja, ich dachte ja immer, das wäre ein Skandinave.
Skandinavier.
Ja, ein Skandinavier. Skandinavier? Skandinav? Ja. Dabei kommt der gute Mann aus New York City.
Yes.
Ja, ich hätte echt schwören können, wenn du mich gefragt hättest, 1 Million Dollar Frage, woher stammt Ari Aster, hätte ich irgendwie gesagt, ja, Skandinavien, Norwegen.
Ja gut, ne, ich meine, der hat ja seine Produktionsfirma Square Pack mit seinem Buddy Lars Knudsen zusammen und der ist tatsächlich ein Däne,
Ah, der
ja.
ist Däne, ja, okay.
Naja. Jedenfalls, Baby, You're a Firework, Katy Perry. Da gibt es so eine kleine Szene, da feiern sie so eine Grillparty und Joaquin Phoenix, seines Zeichens Dorfsheriff, möchte vorbeikommen, um die Party so ein bisschen aufzulösen und die Musik leiser zu drehen. Und dann kriegt er einfach so eine übelste Schelle von.
Ach, ich hab's wieder. Ja, ja,
Ja,
ja,
ja.
ja. Das spielt aber tagsüber, ne, die Szene.
Das spielt tagsüber, ja.
Ja.
Er kriegt die Schelle von Pedro Pascal, dem Internet-Daddy.
Ja,
Aber.
großartiges Ensemble.
Ja, das stimmt schon. Aber bevor wir jetzt
Ja.
reinspringen, also ich hab den Film ja schon in der Pressevorführung gesehen, irgendwie vor anderthalb Monaten oder so. Und du hast ihn dann aber auch schon vor, was, 2, 3 Wochen gesehen? In so einer
Genau.
Preview.
Ich war auf Dreh in Mannheim und dann habe ich so ein bisschen geguckt. Nachmittags könnte ich auch mal ins Kino gehen. Es waren ja, wer sich ein bisschen in Mannheim auskennt, in den Quadraten war ich ziemlich genau. Da sind viele Kinos um mich herum gewesen. Und dann habe ich gesehen, ach ja, guck mal, da läuft ja direkt schon Addington im Atlantis. Und hübsche kleine Kinofassade. Wenn du das mal googelst, wirst du schon sehen. Sieht echt nett aus. Und der Saal selbst auch sehr schön. Interessante, so eine Halbkreisanordnung der Sitze, wenn man da so reinkommt in den Saal. Aber ich muss schon sagen, ist ein bisschen die Zeit stehen geblieben in dem Vorraum, also von außen die Fassade finde ich immer schön, wenn es noch so eine Oldschool-Fassade ist, ne? Mit den einzelnen angesteckten Lettern, die dann da so an der ja, so an der Außenfassade angebracht werden, ne? Weißt ja, wenn die
Jo.
Filme dann so beworben werden.
Auch die Bilder aus dem Saal sehen ja eigentlich schick aus.
Ja, 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 ja. Aber ganz ehrlich, man kann es schon. Ja, ist schon. Ich weiß nicht, ob die Stühle mal erneuert wurden. Aber wenn man sich so die Decke, die hatten ja auch so eine Loge, glaube ich, nennt sich das, ne? Wenn dann so ein Balkon da ist, so eine Erhöhung einmal, das gab es nämlich auch in diesem Saal. Bei dem einen Bild sieht man es ja auch, da ist das Bild von der Loge aus gemacht worden. Aber ja, tatsächlich, und das Verrückte war, ich saß da im Saal, ne, bei dem Film, es waren noch zwei andere Leute mit mir drin, zwei Dudes, so wie ich. ja, Brille auf dem Kopf und wenig Haare und so ungefähr und haben sich dann eben den Film, also wir sahen alle so ein bisschen aus wie Ari Aster wahrscheinlich und haben uns diesen Film angeguckt und ja, aber nochmal, also das Kino, also ich war schon echt ein bisschen verwundert, ne, Kartenzahlung ging nicht, also hatten sie nicht, ja, und es war schon echt ein bisschen die Zeit stehen geblieben, ne? Also, ich weiß nicht, so ja, vielleicht so auf dem Stand 1995 oder so, aber
geil.
Ja, ja. Aber nicht so, ja, ich muss sagen, ach komm, mach mal was, ne? Also, das wäre schon, ich meine, klar, Kinogeschäft ist hart umkämpft. Aber ein bisschen verwundert, dass die den da haben laufen lassen. Guck mal, hier weiter unten ist auch ein Bild, da sieht man oben diese Theke, wo ich mir dann Getränk geholt habe, auch, ja, ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Also in so einem, ja, um es mal hart zu sagen, in so einem schäbigen Kino war ich schon lange nicht mehr, vielleicht noch nie, aber es war schon charmant, okay. So, an der einen oder anderen Stelle, muss man sagen, ja.
Ja, ich meine, ein Kino kann ja auch alt sein und trotzdem schön sein. Ne? Gib mal bei Google Bilder Astra Luna Essen ein. Ey, das ist ein geiles Kino.
Astra, ist es das mit diesem Kellereingang?
Nee, das ist das Galerie-Cinema. Aber das Astra Luna, es ist so ein 50er-Jahre-Saal, der sieht richtig geil aus. Oh,
schön. Ja. Auch von außen die Fassade. Ja. Oh, der Saal ist ja, der ist ja toll. Mann, mit so einem kronleuchterartigen Himmel, ne?
Ja.
Also sehr schön, ne? Also ich weiß ja nicht, wie ihr da draußen so, ob euch das juckt, das Kinodesign, die Säle. Ich achte da schon immer ein bisschen drauf, vor allem wenn ich irgendwie in anderen Städten bin. Man kennt ja so sein Heimatkino, ne? Aber wenn ich irgendwo anders bin, dann bin ich schon immer. Gucke ich schon immer drauf, ne? Wie ist das hier so designt? Und ich meine, ein Kinosaal muss ja in erster Linie, muss der ja so akustisch und von der Projektion her muss das ja erstmal technisch funktionieren und dann quasi so die Inneneinrichtungen danach so angepasst werden, ne? Aber zuerst ist ja immer erst die Technik, ne?
Ja.
Oder das Technische. Aber trotzdem, ich sitze auch gerne in einem schönen, urigen Saal und oh, das hier in Essen, das sieht auch echt hübsch aus. Ja, aber dieses Kino, Kellerkino, was du mir mal geschickt hast, das fand ich auch süß, irgendwie dieser Zugang, dass man da direkt im Saal steht dann auch, ne?
Ja, ja. Ja, ja, das Galerie-Cinema.
Schöne Sache. Jo. Jetzt saß ich nun da und habe diesen Film gesehen. wo hast du den gesehen? Köln, ne?
Im Residenzkino in Köln, auch mega geil.
Residenzkino?
Ist so ein bisschen edler auch, sag ich mal.
Ach ja.
Da findet auch immer das Fantasy-Filmfest in Köln dann statt.
Ah. Oh, ist aber auch ein schöner Saal, ja.
Voll, ja.
Samt so an den Wänden. Hä, Moment, war ich da nicht auch schon mal da? Residenz, das Schild kommt mir irgendwie bekannt vor. Oder erinnert es mich nur an den Rex-Schriftzug hier aus Marburg.
Das kann sein, ja.
Da war das R so ähnlich. Ah, hier ist ja auch so ein Saal, der so, ach, da ist Astor Film Lounge, okay. Der wie, so, ein, wie ja. so eine Bibliothek ist, ja.
Genau, ja, da war ich leider nicht drin, aber da würde ich auch mal gerne rein.
Ja, so eine Astor Film Lounge, ne, muss ich auch mal machen. Gibt's auch in Frankfurt.
In Malzheil ist da eine.
Mhm. Ja, genau.
Ja.
Schön, schön,
alle
schön.
Alle Unwissenden, Malzheil ist eine Mall in Frankfurt.
Genau.
Yes.
Auf der Zeil, auf der ja, yes. So. Fußgängerpassage. Ja, jetzt haben wir aber Eddington gesehen und
genau. Kommen wir mal zum Film.
Ja, ein sehr überraschender Film, muss ich sagen. Jeder, der die Ari Aster-Filme gesehen hat, kann ich mir vorstellen, der da irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, einen gewissen Knall erwartet hat. Der Knall, der kommt auch, aber deutlich zurückhaltender als gedacht wahrscheinlich. Kommen wir erstmal zum Inhalt, ne? Also der Film ist spielt im Jahr 2020, also ein relativ aktueller Film, der so ein bisschen die ja, so Weltpolitik, die Gesellschaft einfängt zur Zeit der Corona-Pandemie und oder zur Anfangszeit der Corona-Pandemie. Und ja, Genre, muss ich sagen, bei den ersten News zu dem Film kam ja auch relativ schnell irgendwie die Bezeichnung Neo-Western mit auf. Schwarze Komödie, Neo-Western, muss ich sagen. Und das hat mich so ein bisschen neugierig gemacht, tatsächlich. Zusammen eben mit dem Promomaterial, mit den ersten Postern, ne, mit diesen Büffeln, die da diese Klippe hinabstürzen und so. Das war schon, fand ich schon interessant irgendwie alles. Und dann eben in Verbindung mit dem Cast, ja, war ich schon ultra neugierig. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Du bist ja...
Auf Ari Aster bin ich immer neugierig, ne?
Immer neugierig, genau.
Ja. Ich meine, also ich habe mich wirklich gefragt, was mich da jetzt erwartet, weil es anhand des Trailers ja schon relativ klar war oder anhand der Synopsis, die man vorher schon so ein bisschen hatte, relativ klar war, dass Aster sich von den Konzepten, die er vorher verfolgt hat, mit seinen Filmen wegbewegen wird. Aber in welcher Art und Weise, das ist dann bis zum Ende doch relativ mysteriös geblieben.
Besonders, du hast ja den Vorteil, du hast Beau Is Afraid gesehen, den kannte ich jetzt nicht, den direkten Vorgängerfilm, ja. Ne? Und da hast du dann wahrscheinlich auch nochmal so einen, ja, einen etwas anderen Vergleich, auch eben was das Spiel von Joaquin Phoenix angeht, ne? Die Figur und so. Ich glaube, da ja. Ist es ein sehr charakter-driven Drama gewesen und hier ist es ja eher... Hier ist es auch so ein bisschen character-driven, aber eher in eine andere Richtung, eher so ein bisschen zweigeteilt auch, ne? Und
sogar ist es eigentlich eher plotgetrieben.
Oder sogar plotgetrieben. Hier bei Eddington.
Ja.
Ja. Ja, wobei, also ich meinte jetzt, es ist so ein bisschen aus der Perspektive von
ja, Joaquin Phoenix bildet den roten Faden des
genau,
Films.
Genau. Ja. Sein Joe.
Stimmt, Joe heißt er.
Joe, da hat er auch so einen relativ Joe Cross.
Stimmt, ne?
Ja.
Joe Cross.
Und um nochmal den Bogen zu spannen zur Folge letzte Woche, auch in Albuquerque gedreht, ne? Hier der Film, oder rund um Albuquerque.
Noch ein bisschen weiter weg.
Ein bisschen weiter weg. Ich hatte es
Das Städtchen, wo sie gedreht haben, heißt Truth or Consequences.
Geil.
Wirklich.
Das ist alte Western Aufforderung aus dem Wilden Westen, ne?
Die haben sich nach einer Spielshow benannt.
Ach, nach einer Spielshow?
Ja, ja.
Ich hätte jetzt gedacht, das wäre irgendwie so ein...
Nee.
Was?
In den 70er Jahren gab es so eine Show, die hieß Truth or Consequences und der Moderator hat gesagt, die erste Stadt, die sich nach meiner Show benennt, da komme ich hin und nehme da mal eine Folge auf und die haben es halt einfach durchgezogen. Und deswegen heißt diese Stadt seit den 70er Jahren Truth or Consequences.
Okay.
Und die hieß vorher irgendwie, keine Ahnung, Palm Beach oder sowas.
Ist die Frage, wo der Beach ist. Die Palmen.
Also, das war jetzt ein, das, also, das mit Truth or Consequences stimmt. Ah, nee, ursprünglich hieß die Stadt Hot Springs sowas. Irgend so ein, Hot Springs, geil. Irgend so ein Billo-Name, ja, ja. Ja. Genau.
Ja,
und in den 50er Jahren sogar schon haben sie sich umbenannt. Ja.
Ja, wahrscheinlich so ein, ja, so ein. Ich meine, wo ist es? New Mexico, ne? Da ist ja schon recht südlich, sehr, wie man sieht, offensichtlich ist es sehr viel Wüste drumherum, ne?
Ja, ja. New Mexico ist so übelste Gebirgswüste, ich bin da ja durchgefahren.
Ach stimmt, du bist da durch. Ja. Stimmt, du warst ja schon in Albuquerque, genau.
Ja, aber Albuquerque ist jetzt tatsächlich eher so im Norden des Staates und das ist eher so Richtung Süden des Staates, aber die Landschaft hat sich nicht unterschieden, um ehrlich zu sein. Mhm. Ja.
Jetzt fällt mir auch gerade ein, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, siehst du, es ist schon ein bisschen her, dass wir den gesehen haben. Wie fing der Film an? Der Film fing tatsächlich an, ne? Erste Szene war ja so. So ein Technologieunternehmen, ne? Ich weiß nicht, Computerchips oder so, plant da quasi ein Werk aufzustellen, ein Werk zu bauen, so mitten in der Provinz, ne? Also, weißt du noch, was es war? Waren es Festplatten oder was? Speicher irgendwie?
Ich weiß es jetzt tatsächlich auch nicht
mehr. Ich weiß es auch nicht mehr, aber das ist so ein bisschen der Rahmen der Handlung, ne?
Also es geht um so ein Datencenter oder so.
Ja, stimmt, ein Rechenzentrum oder so war es tatsächlich. Ja, sowas, ja.
Genau.
Also, ich frage mich gerade so ein bisschen, wann hat Ari Aster das Drehbuch dafür geschrieben? Also es ist wahrscheinlich schon sehr Corona-Pandemie inspiriert, ne? Oder hat er grundsätzlich schon so ein bisschen die Idee gehabt, ist es jetzt seine Auffassung davon, so die Pandemie irgendwie aus der Gesellschaft gemacht hat, oder hat er vorher irgendwie schon so eine Idee gehabt, einen Film über ja, die US-Gesellschaft im Allgemeinen zu machen, ne? Das ist eben, dazu habe ich jetzt irgendwie nichts großartig gelesen, aber...
Also die Idee gab es vorher schon.
Die gab es vorher schon?
Ja, er hat ein Skript geschrieben für einen Western, der im Hier und Jetzt spielt. Ach. Und der wollte daraus sogar eigentlich tatsächlich sein Regiedebüt machen.
Ach.
Aber hat es dann irgendwann erstmal aufgegeben, um zuerst Hereditary und Midsommar zu drehen. Und dann, das war schon so während der Promotion-Tour für Beau Is Afraid, hat er gesagt, dass er diesen Western, den er einst drehen wollte, jetzt nochmal drehen möchte oder wieder drehen möchte. Aber dass er das Skript so ein bisschen angepasst hat, um während der Covid-Pandemie zu spielen.
Cool. Ja. Da hast du ja direkt die passende Antwort auf diese Frage, ja.
Ja.
Also, wir begleiten so ein bisschen den Sheriff Joe Cross, der eben in dieser Kleinstadt, ja, also es ist alles relativ klein gehalten und isoliert, ne?
Ja.
Genau, die Pandemie ist schon voll im Gange, sag ich mal, und ja, jeder kennt's, also das Worldbuilding oder ja, das reduziert sich quasi auf den Alltag von Menschen, die irgendwie im ersten Lockdown drinstecken, schätze ich mal, ne, da war ja ein Datum irgendwie auch, Mai 2020 oder so, ne? Hieß es da, glaube ich, zu Beginn. Ja,
es fängt so im Mai 2020 an, genau.
Das muss so der erste Lockdown gewesen sein. So, du gehst einkaufen, musst Abstand halten, musst eine Maske tragen. Und dann ist da irgendwie ein älterer Herr, wenn mich nicht alles täuscht. Der will keine Maske im Supermarkt tragen. Joaquin Phoenix Joe, also der Sheriff, dem ist das so ein bisschen... Ja, dem ist das auch nicht so ganz recht, irgendwie den Mann jetzt irgendwie hier zu gängeln und zu sagen, ey, du ziehst jetzt eine Maske auf, sonst darfst du hier nicht einkaufen, darfst hier keine Lebensmittel kaufen, ne? Also da wird schon so ein bisschen dieser ganze Widerspruch aufgemacht, ne? Während eben sein Konkurrent Pedro Pascal, der Bürgermeister dieses Städtchens Eddington, der hier so ein bisschen als, ich sag jetzt mal, in der Sprache der Zeit zu bleiben, der wird so ein bisschen als Systemling
Als Schlafschaf
dargestellt. Und Joe, also Phoenix, ist ja dann quasi der Schwurbler, ne? Und,
ja, ja,
und das
ja.
ist es ja auch schon. Das ist ja das, was wir seit Corona, ist ja die Gesellschaft so ein bisschen eben in diese zwei Lager aufgeteilt, ne? Ja. So, und dazu kommen ja dann noch politische Strömungen, ne? Ich weiß jetzt nicht genau. Wurde im Film direkt mal ausgesprochen, dass der, dass Pedro Pascal so eine Art Demokrat ist und Joe Cross irgendwie für die Republikaner kandidiert? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Nee, das ergibt sich aus dem
Kontext. Das ergibt sich irgendwie, ne?
Ja. Ja.
Ohne diese Parteien zu nennen, hast du aber hier quasi diese politischen Lager und eben deren Verständnis davon, wie mit der Pandemie umgegangen wird. Und ich muss ja sagen, meine erste Reaktion nach dem Film war ja dann auch schon so ein bisschen irgendwie dieses, womit, glaube ich, viele Leute ein Problem hatten, eben so gegängelt zu werden vom Staat, ne? Dass die Freiheit eingeschränkt wird und so, das ist schon direkt auch dem Sheriff ein Dorn im Auge. Und dann will er quasi selbst als Bürgermeister kandidieren und so ergibt sich ein bisschen dann der Konflikt.
Ja, das ist schon ganz spannend direkt am Anfang eigentlich. Es ist ja so, dass, wie heißt er denn eigentlich nochmal? Ah, Ted Garcia, genau. Pedro Pascal steht hier, ist hier so ein bisschen die Stimme der Vernunft.
Ja.
Was man ja auch meistens eher von Leuten wahrnimmt, die so politisch in der Mitte stehen oder eher liberal unterwegs sind. Und Joaquin Phoenix hat einfach nur keinen Bock, eine Maske aufzuziehen. Und, und das nimmt er dann so als Aufhänger dafür, als Bürgermeister kandidieren zu wollen.
Ah, genau, er will die Maske ja selber nicht tragen. Genau.
Ja, genau. Und deswegen, das nimmt er so ein bisschen als Aufhänger dafür, kandidieren zu wollen. Und das ist für mich schon so ein gewisser Kommentar auf Donald Trump, so von wegen dieses, ich mache jetzt mal ein hohes politisches Amt, um irgendwie meinen Willen durchzusetzen. Entgegen aller Vernunft und an allen Regeln vorbei. Ja. Na jedenfalls, also dieser Streit dann zwischen Joaquin Phoenix und Pedro Pascal ist ja so ein bisschen die eine Seite der Medaille und die andere Seite ist dann, dass dann da nochmal eine jüngere Generation dazukommt, ne, die dann noch in die ganzen Black Lives Matter Proteste involviert werden. Denn auch die Tötung von George Floyd wird hier explizit benannt im Film und wird im Fernsehen gezeigt. Und da ist mir so ein bisschen im Kino wieder aufgefallen, was das eigentlich für eine wilde Zeit war. Ey, wir waren, Corona war gerade angefangen im Lockdown, dann auf einmal wird George Floyd ermordet oder getötet, was auch immer. Und dann gehen dann in den USA die ganzen Straßenproteste los und all das sind so kleine Pulverfässchen, die sich über diesem kleinen Örtchen Eddington in New Mexico ergießen. Und dann gibt es da noch eine Menge Leute, die mit Fackeln rumlaufen, bis die Lunte dann irgendwann brennt.
Genau. Also, es wird in dem Film so ein bisschen gezeigt, dass das ja auch einen Impact eben auf ganz kleine Städtchen hatte, von denen man so, oder Provinzorte, wo man meint, Politik oder die große Weltpolitik, Staatspolitik spielt hier gar keine Rolle, aber eben nicht. Das ist alles so ein bisschen auf diesen kleinen Ort zurückreduziert, ne? Also alles, was irgendwie so politisch, gesellschaftliche Relevanz hat, ist so ein bisschen in diesem Ort wiedergespiegelt. Auch eben die beiden Lager, ne? Und und es sind überwiegend junge Leute, die tatsächlich dann da protestieren, ne? Regelmäßig protestieren oder ständig sind ja irgendwelche Proteste am Laufen bis hin zu später im Film so richtige Riots entstehen, ne? Tatsächlich.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr. Ach so, doch. Das ist so ungefähr die Mitte des Films. Da kommt ja dann tatsächlich auch, ohne dass wir jetzt verraten, was geschieht, aber es kommt schon zu einem relativ überraschenden Twist. Also this escalated quickly ab einem gewissen Zeitpunkt.
Ja.
Und ich fand es auch sehr witzig, wie es angeteased wurde. Da habe ich mir noch nichts dabei gedacht, ne? Aber es wird schon im ersten Akt wird schon auf so bestimmte Fähigkeiten hingewiesen, die Joaquin Phoenix drauf hat. Aber da habe ich mir echt noch nicht viel dabei gedacht, muss ich sagen, dass das nochmal zum Tragen kommt.
Und deswegen, also für mich ist es gar nicht so wichtig, dass wir hier die Handlungen möglichst kleinschrittig auseinander ziehen, weil erstens, dafür ist viel zu viel los, Asta-typisch geht der Film über 2,5 Stunden sogar fast, 149 Minuten, sagt Wikipedia. Es gibt eine ziemlich große Anzahl an Figuren, also Ich weiß nicht, auch bei Midsommar gab es natürlich viele Leute, die in Kostümen da rumgelaufen sind, aber die hatten ja alle nichts zu tun, weil es nur irgendwelche Hintergrundstatisten waren. Aber hier gibt es viele Personen, die auch mal mehr und mal weniger viel zu tun haben und auch ihren Senf dazugeben möchten. Da gibt es auch Figuren, die ich ehrlicherweise nicht nachvollziehen kann. Ich sage zum Beispiel nur Austin Butler.
Ja, same.
Also
Ja.
warum sie mit dem auch Promo machen, kann ich einfach nicht nachvollziehen, weil der Typ hat eine Screentime von ungefähr 3 Minuten, würde ich schätzen. Auch Emma Stone hat hier nicht sonderlich viel zu tun.
Ja.
Und das geht für mich so ein bisschen damit einher, dass Ari Aster ja, wie gesagt, seine Strategie geändert hat, weil in seinen ersten 3 Filmen, Hereditary, Midsommar, Boss Afraid, da ging es eher immer so um Mikrokosmen, die er uns vorgestellt hat. Ja, bei Hereditary geht es um eine Familie. Bei Midsommar geht es hauptsächlich um Danny und ihre Freunde und später dann halt um diesen Kult. Aber das ist ja ein Mikrokosmos. In Boss Afraid geht es fast ausschließlich um Bo und seine Gedanken- und Gefühlswelt. Das ist ja sogar fast noch mikroskopischer. Aber hier möchte Ari Aster dann so diesen ganzen Makrokosmos auf uns loslassen. Ne? Ich meine, hier werden wirklich alle Themen aufgemacht, die heutzutage gefühlt überhaupt irgendeine politische Rolle spielen. Ne? Links gegen rechts und Black Lives Matter und irgendwelche komischen Sekten in Form von
Ja,
Austin
Austin
Butler.
Butler,
Gutmenschentum, Schwurblerei.
ja.
Dann noch natürlich diese, manche Leute werfen ja so Leuten, die sich, also jungen weißen Leuten, die sich so für Black Lives Matter einsetzen oder wie heißt nochmal der Kopf hier der grünen Bewegung in Deutschland, Luisa Neubauer, ne? Solchen Leuten wird ja immer wieder auch so Scheinheiligkeit vorgeworfen, weil sie oft aus relativ gutem und vermögendem Elternhaus kommen und sich dann
Ja.
vermeintlich aus Langeweile so mit sowas beschäftigen.
Mit
Auch solche
Aktivismus halt,
Leute,
ne?
ja, Aktivismus, auch solche Leute bekommen hier ihren Fett weg,
Ja.
ihr Fett weg. Und da frage ich mich so ein bisschen, okay, also ich habe mich gefragt, ob Ari Aster hier nicht vielleicht ein, zwei Fässchen zu viel aufmachen wollte. Aber ich weiß nicht, wie hast du das denn empfunden?
Also bei Austin Butler und Emma Stone, da wirkt das schon echt sehr abgehoben, ne? Diese super spirituelle Ebene, wie du schon gesagt hast, ne? Erstens mal hat er wenig Screentime und wenn er dann auftaucht, das wirkt ultra weird. Aber
Ja.
warum macht er das? Ich habe das jetzt auch eher so wahrgenommen. Er zeigt quasi so Randgruppen, die in irgendeiner Weise von der Pandemie, von der Aufmerksamkeit, von der anders gelenkten Aufmerksamkeit der Menschen profitieren, ne? Also Leute, die dann quasi ja, andere Menschen wiederum bündeln mit ihren, also weißt du so, mit auf Grundlage ihres Glaubens sozusagen, ne, und ihrer politischen Überzeugung oder gesellschaftlichen Überzeugung, ne, also von ihrem eigenen Blick darauf, ne, die so ein bisschen, ja, manipulieren ist jetzt so ein starkes Wort, ne? Das wirft man ja wahrscheinlich so einem Wanderprediger, kann man das schwer irgendwie vorwerfen, aber im Grunde ist es ja schon sein Ziel, irgendwie die Leute zu manipulieren und zu an sich zu binden und an seine Bewegung zu binden und
Und ewig zu binden, mein
ja.
Schatz.
Und auch diese, also ich meine, so Details, ne, das wollte ich ja gerade noch sagen mit diesem Rechenzentrum, ne? Das ist ja so, soll uns ja nur so, dient ja dem Worldbuilding, also zu zeigen, guck mal, die Welt ist im Wandel, ne? Statt hier irgendwie, hier wird ja nicht irgendwie eine Fabrik oder so hingestellt oder irgendwie, sondern hier tauchen überall Rechenzentren, es geht um Daten, es geht um Manipulation, jetzt grob gesagt ums Internet, Social Media spielt eine Rolle,
Stimmt,
ne?
um Deep State ging es ja auch
Die
noch,
Deep State, ich meine, ich, ne, die ganz zum Schluss kommt ja noch eine weitere Ebene dazu, ne? Da geht es ja schon wirklich in die also da wird es ja nicht nur angedeutet, da wird ja schon verschwörungstechnisch gezeigt, okay, hier gibt es anscheinend noch eine größere Strömung, die schicken jetzt. Ja, wie soll ich sagen, ohne wirklich zu spoilern? Also, es kommt eine Gruppe Leute von Leuten nochmal ins Spiel, die anscheinend nochmal von einer höheren Macht ja, losgeschickt werden, ne, um da nochmal mitzumischen, sage ich mal. Weißt du, was ich meine? Kann man das so sagen?
Ja.
Oder habe ich das falsch in
Ja, also
Erinnerung?
wenn ich jetzt, also ich meine, du willst ja nicht spoilern, deswegen weiß
Nee.
ich jetzt nicht genau, worauf du
Ja.
anspielst. Ich denke mal, du meinst das relativ explosive Finale, sag ich mal.
Ja, und genau, und woher diese
Ja,
Leute
also,
kommen, ne? Die werden ja
ja,
auch.
genau, da mischt so eine Gruppe mit und wir wissen nicht genau, wer das ist.
Ja,
Und, also man kann sich denken, wer es
aber.
ist, aber wer von wem die jetzt kommen, ja, stimmt, das wird nicht so richtig
Ja. Also sie haben auf jeden Fall
aufgeklärt, ja, das
sehr,
stimmt.
sehr zahlungskräftige Unterstützer, würde ich sagen, ja. Und das ist ja auch irgendwie so eine Art Statement oder eine Art, ich meine, sind es jetzt Ari Asters Beobachtungen oder Schlussfolgerungen aus dieser ganzen Zeit, ne? Oder ist es schon so eine Art Wahrheit, die er für sich selber irgendwie ausgemacht hat, ne? In einzelnen Teilen. Aber ich find, er hält sich hier ganz gut die Waage, ne? Besonders eben was Figuren Pedro Pascal und Joaquin Phoenix angeht, ne? Also da sagt er schon, ja, sind schon sehr, sehr gute Beobachtungen zum Teil, ja.
Ja.
Also was beide
Also,
politischen Lager angeht, ja.
ja, das, also ich glaube, Ari Aster möchte da so ein bisschen auf die Hufeisentheorie hinaus irgendwie.
Oh, was ist das?
Die Hufeisentheorie beschäftigt sich mit den extremen politischen Rändern, rechts wie links, und die sagt im Grunde aus, wenn du nur lange genug in die rechte Richtung gehst, dann kommst du irgendwann links wieder an.
Geil.
Ja, und also für mich persönlich ist halt der Treffpunkt dieser beiden Richtungen, also quasi die obere Seite des Hufeisens, so der politische Extremismus mit Gewaltbereitschaft, so, weil ob du jetzt den Staat aus linken oder rechten Absichten hinaus angreifst und irgendwie zermürben möchtest, ist für mich persönlich wurscht. Du bist halt ein politischer Gewalttäter, so. Und da trifft sich das Hufeisen für mich. Und darauf spielt für mich so ein bisschen das Ende des Films an. So. Aber okay, also, aber wenn du jetzt in einem Satz sagen müsstest, ob dir das gefallen hat, dass Ari Aster sich hier so ein bisschen von seinem bisherigen Stil entfernt hat oder nicht, was
Ja,
würdest du sagen?
also genretechnisch, stilistisch muss ich sagen, hat er schon auf jeden Fall den Ton getroffen. Also ich hatte viel Spaß mit dem Film und mit der Figurenzeichnung und eben mit den Beobachtungen. Also ja, wie ich schon angedeutet habe, ne, so im ganz Kleinen begonnen mit ich sag mal, diesem Denunziantentum, ne, was dann so da läuft zu Beginn des Films schon, ne? Und was ja auch Joaquin Phoenix überhaupt erst motiviert dazu, ne? Er sieht ja als Sheriff, sieht er, dass vor seinen Augen Unrecht passiert. Aber dieses Unrecht passiert ja nur aus seinem Blickwinkel heraus, ne? Weil er sieht ja, okay, mein Gott, es gibt hier zwar dieses Virus, aber irgendwie auch nicht, ne? Also so viel kann man verraten, später wird er sich selber ja auch infizieren, ne? Und dann fährt er ja sogar irgendwie in einen anderen Bundesstaat oder ein anderes County, um sich dann testen zu lassen, damit es kein anderer mitbekommt, ne? So viel kann man mehr, glaube ich, noch sagen, was so ein bisschen auch den Widerspruch aufzeigt, ne? Und das Gleiche ist ja auch bei Pedro Pascal der Fall, ne? Die immer politisch, die politisch Linke, die ja dann immer super korrekt agiert und Rechtsstaatlichkeit ist irgendwie immer im Vordergrund, nur eben zu welchem Preis, ne? Also der macht hier immer einen auf Grinsebacke, Pedro Pascal, ne? Den ich auch übrigens sehr, sehr gut fand in dem Film. Der hat mich ja die letzten Jahre ein bisschen genervt, Pedro Pascal. Ich habe zu viel Pedro Pascal gesehen, aber hier in dem Film konnte ich ihn echt gut ertragen, muss ich sagen. Hat echt so ein bisschen diese Schmierbacke, die er da gespielt hat, ne, gefiel mir echt gut, muss ich sagen. Und ja, aber dieses Denunziantentum, genau, aus dem heraus ja überhaupt erst der Gedanke geboren ist, ne, dass Phoenix eben hier für Bürgermeister kandidiert und ja, zu was er dann ja noch fähig ist, das ist ja.
Also ich war so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, ich habe auch den Film bis heute nicht bewertet bei Letterboxd, weil ich mir immer noch unsicher bin. Ich möchte den nochmal sehen, weil ich habe ihn erst einmal gesehen. Also ich finde es interessant, dass der Film dementsprechend im Widerspruch, oder was heißt im Widerspruch, im Gegensatz zu dem steht, was er bisher immer gemacht hat, weil wie gesagt, er hat sich bisher immer im Grunde auf das Einzelschicksal von bestimmten Menschen konzentriert. Und hier versucht er jetzt zum ersten Mal wirklich so im ganz großen Stil gesellschaftliche Themen anzusprechen und zu kritisieren und so. Ari Aster kann inszenieren, das möchte ich gar nicht abstreiten. Ich fand zum Beispiel bei Beau Is Afraid fand ich den ersten Akt am stärksten und das fand ich auch, war in diesem Film wieder der Fall. Also, wenn wir da wirklich Szenen haben, wo Joaquin Phoenix da in einem Supermarkt steht und von irgendwelchen Leuten angemotzt wird, ja, zieh eine Maske auf, bla bla bla, und die sich dann darum streiten, wie das jetzt mit den Masken ist, das haben wir alles überlebt, ne? Haben wir alles selber mal gesehen draußen in der Welt vor nicht einmal 6 Jahren. So, das ist schon
Naja,
echt heftig.
noch nicht mal.
Das jetzt mal so auf der Leinwand zu sehen, ne, das weckt schon wieder irgendwie ganz komische Erinnerungen und Gefühle.
Ja, aber,
Ich
also
muss.
darf ich ganz kurz da ein. Bei mir war es mehr so ein. Sorry, ne? Aber bei mir war es ja mehr so ein. Ach, stimmt, so war das, ne? Das ist schon so, zum Teil auch vergessen gewesen, die einzelnen Beobachtungen, die er da macht. Genauso eben, dass die George Floyd-Thematik, dass das während des ersten Corona-Jahres schon. Ja, ich meine, das hat ja für weltweite Proteste gesorgt und
Ja,
Erschütterungen
natürlich.
und ja.
Ja. Ja, ich dachte, also du hast recht, so, das war auch so ein Gefühl, dieses, ah ja, stimmt, da war ja was. Ich dachte irgendwie so, die Menschheit hätte sich stillschweigend darauf geeinigt, dass wir keine Filme über Covid haben möchten. Gut, Ari Aster hat es jetzt einfach mal gemacht. Wie gesagt, so viele interessante Fakten der Film auch hatte, die beiden Schwachpunkte, die für mich bleiben, und über die ich immer noch nachdenke, ist halt, hat er sich da so ein bisschen verhoben? Weil erstens, wie gesagt, ich finde, er möchte in dem Film so viele Fässer aufmachen, dass er mir so ein bisschen die Figuren außer Acht gelassen hat, weil die waren für meine Begriffe in seinen sonstigen Filmen immer sehr viel besser und feiner gezeichnet. Darauf konnte er sich hier nicht so richtig konzentrieren. Ich meine, ganz ehrlich, in welchem anderen Aster-Film gab es so eine Figur wie Austin Butler, ey, der völlig verschwendet war? Ja, und zweitens, ich weiß noch nicht so, ob es mir nicht besser gefällt, wenn Ari Aster sich wirklich auf Mikrokosmen stürzt, statt sich so auf das Makro, auf das große Ganze drauf zu stürzen. So, ich weiß nicht, ich muss da noch drüber nachdenken. Deswegen habe ich den Film noch nicht gerankt, auch schon bewertet, weil ich mir da selber noch so ein bisschen uneinig bin. Aber ich möchte auf jeden Fall irgendwie niemandem davon abraten, sich den Film anzuschauen. Ich werde mir den auch nochmal anschauen.
Ist er bei dir Jahrestop 10?
Potenziell auf jeden Fall, ja. Ich müsste mir nochmal anschauen, was ich da so alles gesehen habe. Ich habe auch vieles nicht gesehen, muss ich dazu sagen, aber ja, Potenzial dafür hat er, ja.
Ja, bei mir auch, hat er auch Potenzial.
Also jetzt wahrscheinlich nicht, ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was ich auf die 1 packen würde gerade.
Findest du diesen One Battle After Another Vergleich? Spürst du den? Fühlst du
Ja,
den? Ja.
auf jeden Fall, safe.
Ja, der ist tatsächlich da. So ging es mir auch nach dem Kinobesuch. Und ich meine, wenn man sich die Filmposter genau anguckt, ne, dann erkennt man schon ein paar Details, die man so im Trailer nicht direkt sieht. Aber da sind schon Details drauf. Ne? Ich habe dir das nach dem Film, hatte ich dir das ja auch geschickt. Mit dem Hinweis, guck mal, was man auf dem Poster sogar schon sieht, aus dem dritten
Ja,
Akt,
ja.
aus dem Schlussakt quasi, aus dem Schlussteil des Films. Und dass das so in die Richtung geht, also da gibt es ja wo wortwörtlich ein Feuerwerk. Aber ich will noch mal ganz kurz zu dieser Figurenzeichnung kommen. Und also der hat schon viel, also wie soll ich sagen, der hat ja auch wie so eine Art Genre-Mix dann mittendrin, ne? Also es fängt ja eben an aus diesem roten Faden, wie du es gesagt hast, ne, rund um Joaquin Phoenix Figur, dreht sich das ja dann ab einem bestimmten Zeitpunkt zu einem ja, zu so einer Art Ermittlungsthriller. Also zuerst ist ja Joaquin Phoenix die Figur dessen Agenda wir so ein bisschen begleiten. Und später ist er aber so ein bisschen die Figur, der andere Figuren versuchen, so auf die Schliche zu kommen, ne? Oder die Figur, die so ein bisschen die Gejagte ist, die Gesuchte ist. Und da kommt ja auch eine ganz nette Spannung heraus, muss ich sagen. Bis dahin, dass Joaquin Phoenix also jegliche Moral ablegt und quasi andere Leute, wie sagt man denn, also der opfert. Er würde andere Leute opfern, nur um seinen Arsch zu retten, ne? Also, ja. Das ist ja auch so eine, also für die eigene Überzeugung, für die eigenen politischen Entscheidungen, er sieht wahrscheinlich schon irgendwie was Größeres darin, in seinen Handlungen, so dass er sich sagt, oh nee, das ist, also ich meine Agenda ist wichtiger als so ein Bauernopfer, als irgendwie so einzelne Figuren.
ja, schon, ne?
Ja, und das kriegt ja noch viel weirdere Züge, ne, wenn man sich das Ende betrachtet. Und also für mich muss ich sagen, es ist eine interessante Interpretation. Also ich meine, boah, wie formuliere ich denn das jetzt, um wirklich nichts vorwegzunehmen? Wie soll ich sagen? Ja, es gibt für eine Figur gibt es auf jeden Fall so eine Art Happy End dieses Happy End ist in einer gewissen Weise ich habe es als sehr skurrilen American Dream empfunden, muss ich sagen, ja. Das Ende. Also wirklich die Schlusssequenz. Ein sehr skurriler American Dream, ja. Wenn man das so bezeichnen
ja,
darf.
Ja, aber über das Ende möchte ich tatsächlich auch nichts verraten. Ja. Nee, das stimmt schon.
Ja. Aber das, ja. Ja, wie soll ich sagen? Skurril trifft es, aber ohne jetzt auch zu sagen. Also, ich weiß nicht, ob ich es besonders gerne mag, ob ich das gut finde. Ich kann es nachvollziehen. Es ist auf jeden Fall sehr konsequent durcherzählt, ja, könnte man schon so sagen. Ja,
ja fair.
Ja, aber ich werde mir, glaube ich, also ich habe ihn auf Deutsch gesehen, ich mochte die Synchronstimme von Joaquin Phoenix nicht so sehr. Das ist, glaube ich, auch schon so seine Standardstimme. Aber auf Englisch hätte ich ihn schon gern nochmal gesehen. Ich habe jetzt das Promomaterial, was ich irgendwie auf Englisch kannte, das fand ich ganz gut. Und ich weiß nicht, ob hier Oscar-Footage irgendwie mit drin ist oder ob es eher... Also technisch vielleicht bei der Kamera, ja, also so also ein paar technische Kategorien, schauspielerisch weiß ich nicht so recht.
Nee, also ein Oscar-Film sehe ich da jetzt nicht.
Nee. Also Sounddesign, so die Geschichten, das fand ich schon ganz gut, aber ich weiß auch nicht so ganz recht, ob One Battle After Another, ob das so der ganz große Oscar-Contender ist. Vermutlich schon.
Ich könnte mir vorstellen, das ist so einer, der kriegt so 10 Nominierungen und gewinnt dann vielleicht einen oder so.
One Battle After Another?
Ja.
Oh, das wäre aber schon viel, ne? Also, muss ja schon, der ganze Cast irgendwie. Boah.
Ja.
Also, ich weiß nicht, da würde die Academy sich hier sehr einfach machen, hätte ich das Gefühl. Oder es gäbe nichts Besseres zur Wahl.
Okay, wow.
Ja. Weiß ich nicht. Also, ich bin so... bei dem Film auch ein bisschen hin und her gerissen. Ich müsste den ja auch noch mal sehen. Oder ich habe nichts Vergleichbares gesehen dieses Jahr, kann auch sein. Auch noch nicht.
Ja, aber ich habe auch schon von vielen gehört, dass denen so die Tonalität von One Battle After Another nicht gefallen hat.
Nicht in Gänze zumindest, ne?
Ja.
Was mich angeht, ja. Da mochte ich echt einzelne Elemente, aber ja, wie gesagt, ich müsste ihn nochmal gucken. Kann gut sein, dass der mir irgendwie beim zweiten Mal besser gefällt, ähnlich wie Sinners, ne? Blood and Sinners, den mochte ich ja dann beim zweiten Mal gucken auch viel mehr. Das so viel zu unserem. Oder hast du noch was zu Addington?
Nö.
Nee.
Guckt ihn euch an.
Guckt ihn euch an.
Ja. Läuft ab heute im Kino.
Ja.
Ja, ab heute.
Vielleicht noch ein kleiner, also Thema schwarze Komödie. Wenn ihr so Fan seid von Coen, der Coen-Brüder-Filme beispielsweise, ich glaube, das ist ein guter Vergleich. Das kommt, geht schon so ein bisschen in die Richtung.
Total,
genau.
Ja.
Genau, ein bisschen gepaart mit der Skurrilität von Ari Asters Beobachtungen. Ja, das trifft es wahrscheinlich sehr gut, ja. Aber erwartet keinen rein rassigen Ari Aster Horror-eske Herangehensweise, ja.
Ja. Und ein Western solltet ihr auch nicht erwarten. Also,
Ja.
Erwartet jetzt nicht wie so Django Unchained nee. Oder Hateful Eight oder so, das ist schon was anderes.
Das ist schon was anderes. Aber ja. Neo-Western generell, das bezieht sich ja dann fast schon eher aufs Setting. Ne? Wir haben hier, das ist auch nochmal ein guter Punkt. Ne? Das ist ja so, es spielt ja alles so am Rande dieses Reservats, ne? Dieses Reservats der amerikanischen Ureinwohner. Das ist vielleicht nochmal so ein bisschen.
Ja, aber dann ist doch die Frage, ganz ehrlich, ist jetzt jeder Film, der in Texas oder New Mexico spielt, automatisch ein Western? I don't know.
Ich hätte jetzt auch gesagt, der Film ist mehr schwarze Komödie als Neo-Western, so.
Ja. Gut, ich denke, das soll es von unserer Seite schon gewesen sein, ne? Heute mal ein bisschen knackiger als sonst, aber ja, ist auch mal schön.
Ja, die Zeit muss sein, sich auch mal nur über einen Film zu unterhalten.
Eben.
Nächste Woche haben wir ja hier die Krönung der Stranger Weeks sozusagen. Ja, die Krönung oder den Abschluss, schätze ich mal, ne? Genau. Ich weiß nicht, wann ist Start von Stranger Things?
Am 27.
Am 27.
Also am Donnerstag.
Ach so, ne, okay. Dann hast du die, ja okay, dann hast du wahrscheinlich...
Es kann sein, dass ich vorher an Screener drankomme, aber cool. Die Garantie ist noch nicht da. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich dazu was werde sagen können.
Ja, okay. Ja. Sind wir mal gespannt.
Ja.
Wir bleiben gespannt. Genau, und nächste Woche wollen wir uns so ein bisschen dem Serienhype, dem allgemeinen Serienhype und eben dem Start der neuesten Stranger Things Staffel widmen. Genau, hört gerne rein. Vielen Dank auch, dass ihr hier reingehört habt. Schaltet auch gerne mal schaltet mal gerne YouTube ein. Schaltet mal YouTube ein, genau. Checkt gerne den Kanal der verdammten Nerds. Da kommt auch immer mehr Content in nächster Zeit. Und genau. Und vergesst A42 nicht. Ja, bleibt uns treu.
Genau, bleibt uns treu und wir wünschen euch einen guten Ritt und viel Spaß im Kino und zu Hause beim Filme und Serien schauen. Bis dann. Ciao.